Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Reinhard Berle.
Es geht um den Text Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Mein Thema: veränderte Perspektive. Auf der Nordsee bei Nacht und Nebel ereignete sich ein Konflikt. Der Kapitän eines großen Schiffes erkennt direkt vor sich Lichter. Und er lässt einen Funkspruch los und sagt: Bitte ändern Sie sofort Ihre Position. Die Antwort kommt sofort: Nein, Sie ändern Ihre Position. Der Kapitän ist nicht gewohnt, dass man ihm widerspricht. Und er sagt: Wir sind drei Kriegsschiffe. Sie müssen Ihre Position verändern. Die Antwort kommt sofort wieder: Es ist mir egal, wie viele Kriegsschiffe Sie sind. Ich bin der Leuchtturm. Das ist eine veränderte Perspektive. Und das ändert alles. Und diese Erkenntnis verändert natürlich insgesamt das Denken und das Handeln. Manchmal sind wir als Menschen festgefahren in unserer Meinung. Und dann werden wir plötzlich vom Gegenteil überzeugt und wir müssen klein beigeben. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Mir ist das schon ein paar Mal so gegangen. Ähnlich muss es bei der Auferstehung Jesu gewesen sein. Plötzlich gab es eine veränderte Perspektive. Der sicher geglaubte Sieg der Finsternis mit ihren ganzen menschlichen Helfern war plötzlich vorbei. Plötzlich war das Grab leer, was niemand sich vorstellen konnte. Und Jesus lebt und er hat dem Tod die Macht genommen. Und seitdem gilt die Aussage, die er in der Offenbarung 1 gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir Menschen haben ja so unendlich viel erforscht auf dieser Erde. Wir haben Dinge entdeckt. Wir können inzwischen auf dem Mond und sonst wo überall landen. Aber es gibt zwei Ereignisse in unserem Leben, über die wir nichts berichten können. Zwei Ereignisse, die irgendwie im Dunkeln bleiben, obwohl wir selbst dabei waren. Das erste Ereignis ist unsere Geburt. Keiner kann etwas über seine Geburt sagen. Alles, was wir wissen, wurde uns erzählt. Es bleibt im Verborgenen. Und das zweite Ereignis wird unser Tod sein. Eine Minute nach unserem Tod sind wir abgeschaltet. Oder Sekunden danach. Wir können nichts mehr berichten. Wir können nicht unseren Freunden, der Familie, wir können nichts mehr erzählen, was wir jetzt erleben, in diesem Augenblick. Es ist für uns im Verborgenen. Und darum ist es so wichtig, den zu kennen, der sich auskennt, der dem Tod die Macht genommen hat und den Schrecken genommen hat. Denn der ist es, der uns persönlich an der Schwelle des Todes empfängt. Niemals sollten wir dem Tod begegnen, ohne den, der dem Tod die Macht genommen hat, Jesus Christus. Ich möchte auf einen einzigen Satz heute Morgen eingehen. Das ist der Satz im Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Vers oder der ganze Text weist uns ja zunächst mal in die Zukunft, auf ein Ereignis, das auf uns zukommen wird. Aber es hat auch etwas mit unserem Jetzt und Hier und Heute zu tun. Drei Gedanken dazu. Erstens, Jesus spricht. Zweitens, Jesus handelt. Und drittens, Jesus lädt uns ein. Im Text befinden wir uns bei einer Veranstaltung, bei der jeder Mensch, der jemals gelebt hat, teilnehmen wird. Jedes Herz, das jemals geschlagen hat, jeder Mund, der jemals gesprochen hat, alle werden da sein. Das persönliche Ticket ist bereits gebucht und es ist auf deinen und meinen persönlichen Namen ausgestellt. Und es gibt keine Chance, das Ticket noch zu verkaufen oder abzugeben oder zu verschenken. Nein, es ist ein persönlich ausgestelltes Ticket auf meinen und deinen Namen. Und es wird eine große Menschenmenge da sein, Reiche und Arme, Berühmte, die immer über rote Teppiche laufen und Arme, Unbekannte, Könige, Präsidenten, Diktatoren, Gewaltherrscher, alle werden da sein. Landstreicher, Hochintelligente und Schwachsinnige, alle werden da sein. Auch alle Hautfarben, alle Nationen, alle Sprachen, alle werden da sein. Und da stehen auch Muslime neben Juden, neben Hindus, neben Atheisten, neben Christen. Alle werden da sein. Wie werden dann all die Menschen, die behauptet haben, Gott gibt es eigentlich gar nicht? Wie werden sie demjenigen, der auf dem Thron sitzt, erklären, dass es ihn gar nicht gibt? Das wird sicher eine spannende Frage sein. Menschen können den, der auf dem Thron sitzt, ein Leben lang ignorieren. Aber bei dieser Veranstaltung gilt das, was in Philipper 2 geschrieben steht: Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bei dieser Veranstaltung im Thronsaal des Königs aller Könige werden alle Menschen, egal was sie geglaubt haben in diesem Leben, mit einem Schlag begreifen, dem, der auf dem Thron sitzt, gebührt aller Respekt. Und ich muss meine Knie beugen vor ihm und bekennen, dass er der Herr ist, ohne Wenn und Aber. Ihm allein gebührt alle Ehre und aller Lobpreis. Und in diesem Zusammenhang ist es die allergrößte Majestätsbeleidigung, wenn wir ihn nicht anbeten. So wie es in Römer 1 heißt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Nicht da freuen wir uns über einen wunderschönen Sonnenuntergang oder über die Farbenpracht eines Regenbogens. Wir können über Tiere staunen und wir beten gewissermaßen die Schöpfung an, aber wir vergessen den Schöpfer. Den schieben wir beiseite, den wollen wir nicht haben. Da forschen wir in Jahrmillionen, wie denn alles auf der Erde entstanden ist. Es war sicher ein geschickter Schachzug des Teufels, uns Menschen die Evolutionstheorie zu geben, damit wir darüber rätseln und niemals zu einem Ende kommen und Gott beiseite schieben. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Im Grunde genommen ist das die allergrößte Sünde, zu wissen, da ist ein Gott, und ihn nicht zu akzeptieren und ihn anzubeten. Und dann sehen wir, der auf dem Thron sitzt, hat ein machtvolles Wort. Manchmal haben wir den Eindruck, dass Politiker, Präsidenten, Gewaltherrscher ein gewaltiges Wort haben. Nicht wahr? Wir können uns kaum vorstellen, dass jemand irgendein mächtigeres Wort hat als solche Personen. Das haben schon früher Könige geglaubt. Und doch gibt es nichts und niemanden in dieser Welt, der ein so machtvolles Wort hat wie der, der auf dem Thron sitzt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es viele Beispiele dafür. Fangen wir damit an, wie er zum Beispiel die Fluten des Schilfmeeres teilte. Es ist nicht wichtig, genau den Punkt zu kennen, wie hoch die Fluten waren. Aber fest steht, das große Volk Israel ist trockenen Fußes oder vielleicht haben sie auch nasse Füße gehabt, aber sie sind durchgekommen und die Ägypter sind mit Maus und Wagen dort ertrunken. Und das ist das Wunder. Gottes Wort ist mächtig. Oder wir sehen ihn beim Sturm auf dem See. Erfahrene Fischer haben panische Angst, weil sie glauben, das ist ihr Ende. Haben wir schon mal Angst gehabt in einem Boot, dass wir glaubten, das ist unser Ende? Und dann steht Jesus auf und er gebietet dem Sturm und den Wellen und alles schweigt. Ein mächtiges Wort, unbegreiflich. Und dann steht er auf einem Friedhof vor einem Grab. Und man macht ihm deutlich, der da drin liegt, der ist schon mehrere Tage tot. Der fängt an zu stinken, das geht nicht mehr. Du kannst ihn nicht mehr besuchen. Und er sagt, räumt den Stein weg. Und dann ruft er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt er heraus. Nichts und niemand kann sich diesem Wort widersetzen. Das sind nicht schöne Legenden, die irgendwann mal passiert sind und die wir in Kinderstunden erzählen können, weil sie denn so schön klingen. Nein, das ist Realität und das kann heute noch ganz genauso passieren. Das ist die Stimme des Königs der Könige, die Stimme des Herrn der Herren, Jesus Christus, dem der Vater die Macht im Himmel und auf Erden in die Hand gelegt hat. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das Zweite, Jesus handelt. Das Wort klingt voller Hoffnung. Es ist so wie der erste Sonnenstrahl nach einer kalten Nacht. Siehe, ich mache alles neu. Da wird etwas ganz Neues gestaltet und geschaffen. Unsere Welt ist voller Probleme, das wissen wir. Überall sehen wir das und sie wird uns jeden Tag in den Nachrichten in die Häuser geliefert. Seit der Teufel das erste Menschenpaar Adam und Eva verführte, treibt er sein böses Spiel. Da ist Neid und Missgunst, da ist Hass und Verleumdungen, da ist Mord und Totschlag, Kriege, ein endloses Blutbad. Die Gerechtigkeit wohnt mit der Ungerechtigkeit Schulter an Schulter, manchmal direkt neben uns. Wartet nicht die ganze Schöpfung auf eine Erlösung, dass endlich Schluss ist mit dem bösen Spiel auf dieser Erde? Jesus ergreift die Initiative. Er handelt, er macht etwas neu. In der Geschichte unseres Planeten haben Menschen ja immer wieder versucht, eine neue Welt zu schaffen, durch neue politische Ordnungen, durch eine Gerechtigkeit, die sie gemeint haben, erfinden zu müssen. Aber niemals ist was wirklich Neues entstanden. Das, was neu werden muss, ist das Herz. Er macht ein neues Herz. Da gibt es die schöne Geschichte, da kommt ein Gelähmter, vielmehr wird er zu Jesus gebracht, dieser Gelähmte, weil er nicht laufen konnte und weil die Menschen nicht in das Haus reinkamen, wurde das Dach aufgemacht und er wird heruntergelassen. Und als der Gelähmte vor ihm liegt, dann sagt Jesus zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, das ist sehr schön, aber in dem Moment ist er ja krank und da stehen Menschen dabei. Die Theologen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren anwesend. Und in ihren Gedanken war so viel Ablehnung, so viel Hass Jesus gegenüber, der schließlich bis zum Mord am Kreuz führte. Und Jesus erkennt das und er fragt sie, was denkt ihr in eurem Herzen? Und da merken wir, darum geht es eigentlich, das ist der Kern. Was denkt ihr in eurem Herzen? Was geht durch eure Gedanken? Welche Dinge laufen da eigentlich ab? Aus dem Herzen kommen alle bösen Gedanken, die schließlich zur Tat führen. Und das ist doch unser menschliches Problem. Darum brauchen wir ein neues Herz. So heißt es im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Mit einem Menschen kam die Sünde in die Welt. Und mit einem Menschen, Jesus Christus, können wir Menschen ein neues Herz bekommen. Hier geht es nicht um etwas Renovierungsarbeiten, nicht um einen Neuanstrich. Nein, es geht um ein verändertes Herz. Es geht um ein verändertes Denken. Wenn Jesus aus einem Menschen eine neue Kreatur macht, dann ist Neues geworden. Frieden entsteht im Herzen und nicht am Verhandlungstisch. Gestern war der Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine durch den russischen Präsidenten Putin. Und man denkt darüber nach, wie kann denn endlich Frieden werden? Die großen Politiker meinen, am Verhandlungstisch wäre das möglich. Nein, niemals. Frieden entsteht durch neue Herzen, durch ein neues Denken und nur durch Jesus Christus. Und er macht ein zweites. Er macht ein neues Leben. Das alte Leben unter der Sünde, unter dem Hass, den bösen Gedanken im Herzen geht zu Ende. Ein neues Leben beginnt. Und all das darf schon jetzt beginnen. Das hat nicht erst mit der Zukunft zu tun. Das ist etwas, was heute beginnen kann. Da können Menschen, die einander gehasst haben, begegnen, sich begegnen und als Brüder und Schwestern wahrnehmen. So real, wie es Spaltungen zwischen Völkern, zwischen Religionen, zwischen Hautfarben gibt und so schrecklich die Auswirkungen auch sind, durch Jesus Christus darf ein neues Leben unter seiner Herrschaft beginnen und es darf Veränderungen geben. Wie ist es möglich, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen einander in Liebe begegnen? Nur durch das neue Leben in Jesus gibt es diese Veränderung. Und er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott macht alles neu, Herzen neu, er schafft alles neu. Er schafft eine neue Grundlage für das Zusammenleben der Menschen aus den unterschiedlichen Herkunftssituationen. Er beginnt im Hier und Jetzt, aber sein Handeln ist damit noch nicht zu Ende. Es geht weiter bis in die Zukunft hinein. Siehe, ich mache alles neu. Da werden wir wieder an unsere wahre Heimat erinnert. Gerade in diesem Text weist er darauf hin, wie es einmal in der Zukunft sein wird, in diesem Neugestalten. Da werden wir an unsere wahre Heimat erinnert, auf die wir zulaufen. In Johannes 14, Vers 2 sagt Jesus, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann so gesagt, wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ist das nicht eine fantastische Zusage, ein fantastisches Wort? Jesus kann so viel wirken. Er kann Missionare schicken, damit die frohe Botschaft verkündigt wird. Jesus kann einen Engel schicken, um uns zu schützen und zu bewahren vor einem Unfall. Er kann Ärzte schicken, die uns heilen. Aber in dem Augenblick, wenn wir an der Schwelle des Todes stehen, dann kommt er persönlich und holt uns ab. Und er ist es auch, der die Tränen abwischt. All das, was wir an Belastungen aus diesem Leben mitbringen, er will es abwischen. Das ist das fantastische Wort. Er macht alles neu. Jesus lädt uns ein. Wir sind eingeladen, ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Du kannst Teil dieser neuen Schöpfung werden. Wir, du, ich bin eingeladen. Du bist eingeladen, mit Jesus neu zu beginnen. Am Kreuz von Golgatha werden die Entscheidungen für unsere Zukunft getroffen. Dort entscheidet sich, wohin ich gehöre. Gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich nicht zu ihm? Unser Text geht ja noch ein Stück weiter. Da heißt es dann im Vers 8, die Feigen aber und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Was immer das bedeuten mag, wir wollen uns das gar nicht ausmalen. Aber in der Zukunft wird nicht für alle Menschen einfach nur alles gut werden, wie so viele das glauben, dass der Gott der Liebe einfach alles wieder gut macht. Nein, es wird einen Unterschied geben. Und es wird auch eine Ewigkeit für jeden Menschen geben. Nur die eine Ewigkeit ist bei Gott und die andere ist in der Gottesferne. Das sind die Fakten, an die wir uns halten müssen, weil die Bibel es so vorgibt. Und wir sind eingeladen, neu mit Jesus zu beginnen. Und wir sind auch eingeladen, mit ihm reden zu dürfen. Wir dürfen mit unserem Gott reden. Wir dürfen mit ihm ins Gespräch kommen im Gebet. Und da gibt es keine Warteschleife, es gibt keine Bürozeiten und es gibt gar nichts davon, sondern wir können direkt mit dem Thronsaal in Verbindung treten. Und das von jedem Punkt dieser Erde aus, egal wo wir uns befinden. Es spielt keine Rolle, ob das Handynetz geht oder nicht geht. Mit ihm können wir sprechen. Und wir sind eingeladen, dass wir uns korrigieren lassen. Manchmal sind wir ja festgefahren in unserer Meinung. Und dann ist es gut, wenn wir uns korrigieren lassen. Manchmal sind auch durch unsere festgefahrene Meinung Beziehungen zerstört oder belastet. Wir, du, ich, wir sind eingeladen, dass Dinge in unserem Kopf korrigiert werden, neu werden dürfen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Perspektivwechsel, wenn er etwas neu macht. Die Frage lautet zum Schluss: Lässt du dich einladen oder verharrst du in deiner Situation? Siehe, ich mache alles neu. Und genau das darf schon jetzt beginnen. Amen.